bisschen Bodensee-Business.
Benvenuti bei Bisken Bodensee-Business, dem Podcast über Menschen, Marken und Unternehmertum in der oft unterschätzten Bodensee-Region. Mein Name ist Andi Rizzi, ich bin Inhaber der Kreativagentur Typics und wir werden heute erleben, warum man für einen besonderen Aperitifmoment nicht erst nach Italien reisen muss. In der heutigen Folge stoße ich nämlich mit Samuel Neumann von Violet Aperitif an. Wir sprechen darüber, wie man auf die Idee kommt, aus einem sicheren Vertriebsjob heraus ins alkoholische Aperitif-Haifischbecken zu springen und weshalb es für ein erfolgreiches Getränk deutlich mehr braucht als eine prägnante Farbe. Es geht um lustige Abende mit Freunden während der Entwicklungs- und Testphase, die schwierige Kaltakquise zwischen Supermarktregalen und weshalb ein mit Paketen vollgeschelltes Treppenhaus der Anstoß war, alles auf eine Karte zu setzen. Natürlich habe ich für euch und völlig selbstlos im Dienste der Wissenschaft auch selbst Hand ans Glas gelegt und Violet einem ausführlichen Qualitätstesten unterzogen. By the way, in dieser Folge dreht sich alles um Aperitifgetränke, deshalb richtet sich die Episode an Erwachsene. Bitte genießt Alkohol verantwortungsvoll. Also, schnapp dir dein Glas des Kaltgetränks deiner Wahl, zieh die Kopfhörer auf und begleite uns hinter die Kulissen einer Marke, die zeigt, dass man deutsche Vita auch direkt hier am Bodensee genießen kann. Zum Wohl!
Bisschen Bodensee-Business. Ja.
Auf dem Boden stehen, ist es, als ob wir nur nach oben sehen, bis es nichts mehr gibt, was wir nicht wissen. Wir blicken auf ein bisschen Bodensee-Business.
Bisschen Bodensee-Business.
Samuel, schön, dass du hier bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ja.
Ich würde gern direkt reinstarten mit so einem kleinen Bild im Kopf. Ich sitze am Bodensee. Schöner Blick über den See. Es ist warm, es ist Sommer. Sonnenuntergang, schöne Stimmung am Himmel, Drink in der Hand. Warum sollte da Violet drin sein?
Ja, also wir stehen ja für besondere Momente, ja. Das ist ja auch uns sehr, sehr wichtig in der Firma, ja, oder auch wofür dieses Produkt geschaffen wurde. Und ich sag mal, wenn du natürlich in Konstanz sitzt oder in der Bodensee-Region, dann würde ich erstmal sagen, Drink Local, ja. Das ist ein lokales Produkt. Das gibt ja nochmal ein bisschen anderen Vibe, ja. Und natürlich, bei uns ist ja auch eine Besonderheit die Farbe letzten Endes. Ja. Also es gibt wahrscheinlich nichts Schöneres, auf den See zu blicken, einen tollen Moment zu haben und dann natürlich so ein Getränk in der Hand zu halten, würde ich sagen, ist schon ein Perfect Match am Ende vom Tag. Ja.
Bisschen spontan.
Die Schnellfragerunde.
Was ist dein Lieblingsaperitif außer Violet?
Ja, ist eine interessante Frage, ja. Ich würde behaupten, ich mag es eher ein bisschen bitterer. Ja, das ist so ein bisschen meine Leidenschaft auch. Da würde ich zum Campari tatsächlich tendieren. Ich bin eigentlich ein Fan so ein bisschen auch von diesem ganzen Spritzigen mit Prosecco. Also würde ich sagen Campari-Spritz.
Okay.
Würde ich nehmen, ja.
Lieber schnelles Wachstum und Exit oder langfristig profitabler Aufbau?
Ich denke, ein Mix aus beidem tatsächlich, ja. Wachstum ist uns natürlich sehr wichtig, wobei jetzt der Exit mal jetzt nicht die große Rolle aktuell spielt. Aber natürlich ein smarter Wachstum. Profitabilität muss natürlich auch gewährleistet sein. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, gesund zu wachsen, ja.
Lieber Sommer am See oder Winter Après-Ski auf dem Berg?
Sommer am See, definitiv, ja.
Aber eher beliefert im Prinzip auch mittlerweile Skigebiete?
Natürlich, ja. Wir sind natürlich auch Partner sogar von Ischgl, ja. Das ist einfach, es ist auch ein Perfect Vibe so in den Bergen. Also, aber wenn ich jetzt nur eins von beiden aussuchen dürfte, würde ich tatsächlich eher den See bevorzugen. Ja.
Gut, vor allen Dingen bist du natürlich hier bei bisschen Bodensee.
Genau. Ja.
Süß oder sauer?
Süß.
Letzte Schnellfrage. Was war zuerst da? Die Farbe oder der Name?
Die Farbe.
Bisschen Herkunft, bisschen Zukunft.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee, einen eigenen Aperitif zu entwickeln?
Ja, das ist eigentlich sehr spannend und es war keine Eingebung in einem Traum tatsächlich. Ja, also es war schon auch irgendwo ein bisschen eine Mission, die wir schon länger auch verfolgt hatten. Also meine, für alle Zuhörer auch und Zuhörerinnen, die Bianca ist praktisch meine Partnerin und sie ist eigentlich auch der Grund, warum es Violet gibt letzten Endes, ja. Ja, wir lieben sehr, sehr kulinarische Sachen, sei es Essen gehen, von Weinen, Reisen etc. Und irgendwann hat sich halt mal die Frage gestellt, wenn wir so ein bisschen in den Restaurants waren, dass natürlich in der Aperitif-Karte immer so ein bisschen diese gleichen Player standen, ja. Und dann haben wir halt auch uns gefragt, ja, warum ist das denn eigentlich so? Ja, warum gibt's denn nicht noch mehr Geschmacksprofile, die einfach da noch mit drinne sind, mal eine andere Farbe und Co. Und dadurch, dass sie natürlich vom Bodensee kommen, wir leben ja in einer sehr schönen Region, wo auch der Weinbau sehr, sehr groß angebaut wird, ja, wo auch eine entscheidende Rolle spielt hier in der Region, dachten wir auch, warum machen wir nicht was aus Trauben? Das war der erste Gedanke, den wir hatten eigentlich, ja, unabhängig jetzt von der Farbe oder vom Namen, ja. Und dann haben wir natürlich uns auf die Reise begeben und haben gesagt, jetzt probieren wir erstmal alle Mitbewerber, die es mal so gibt. Ja, man muss ja irgendwie eine Indikation haben, was macht man, wie soll das schmecken. Aperitive sind ja immer so ein bisschen leicht bitter, ja. Das ist auch ein bisschen im Trend natürlich.
Das sind aber auch eine Menge, oder? Also das sind ja 0, 2, 3.
Genau, es gibt ja von Campari, Lillet, Aperol, das sind jetzt die Größen, es gibt aber auch recht kleinere. Einfach mal ein bisschen durchprobiert. Ja. Da haben wir praktisch wirklich einen Notizblock genommen, aufgeschrieben, eine Bewertung gegeben. So viel war der Geschmack, so viel war Bitterkeit, so süß war der Drink, ja. Haben verschiedene Varianten letzten Endes probiert.
War ein lustiger Abend, oder?
War ein sehr, sehr lustiger Abend. Sind auch dafür viel in die Gastro gegangen. Wie wird es serviert, der Drink? Wie kommt er an? Wie sieht er im Glas auch natürlich aus? Ja, was für Ingredients sind drin als Deko? Und letzten Endes hatten wir dann, ja, man kann sagen, wie so ein DNA-Muster von unserer Vision, die wir im Kopf hatten. Und haben uns dann letzten Endes natürlich nach einem Hersteller umgeschaut, nach einem Produzenten. Da war uns einfach auch wichtig, die Herkunft, wo es hergestellt, wie sind die Werte auch von der Destillerie und Co. Und hatten da eigentlich dann recht früh schon einen sehr, sehr zuverlässigen Partner, der uns dann mit begleitet hat. Wir haben ihm gesagt, du pass auf, wir würden da gern was aus Trauben machen, vielleicht mit Grapefruit in Verbindung, um diese Säure noch zu bekommen. Und dann gab es ja auch etliche Tastings, lustige Abende, auch viel mit Freunden, wo man dann einfach mal probiert hat, wie schmeckt der Drink? Also es war da nicht gleich so, dass man sagt, die erste Flasche, die kam, hat dann gepasst. Es hat schon einen Ticken gedauert.
Aber ich muss ja noch mal kurz einhaken. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also jetzt gehst du auf so eine Destillerie zu, als ganz normaler Mensch, sag ich mal. Du bist ja jetzt kein Großproduzent, der irgendwie mit einer fetten Firma im Background, sondern sagst, hey, wir würden gerne ein Aperitif machen.
Ja.
Könnt ihr das tun? Oder also und die... Sind die Türen da offen oder hast du da eher das Gefühl, schwierig?
Letzten Endes sind sie schon offen. Also man muss natürlich seine Mindestabnahmemengen dann schon am Anfang auch halten. Man muss ja auch gewisses Kontingent bezahlen, weil natürlich eine Destillerie lebt ja von sowas. Und ist auch so, dass natürlich viele irgendwelche Produkte anfragen, die am Ende vielleicht auch nicht in den Markt dann gehen. Ja? Das sind dann wirklich so Hobby-Freizeitprojekte. Ja? Und am Anfang wussten wir natürlich auch nicht, wo es hingeht. Im Endeffekt haben wir einen Drink für uns geschaffen in erster Linie, ja? Weil wir was Neues gesucht haben, was wirklich mit Charakter, wo wirklich auch so unique ein bisschen aussieht. Und auch unser Produzent wusste ja auch am Anfang nicht, wo geht die Reise hin. Ja, sag mal, nimmt jetzt 500 Flaschen ab und dann war's das. Oder weil am Ende vom Tag geht ja mehr dazu, wie durch das Produkt zu fertigen, sondern eine Brand aufzubauen, wirklich eine Akquise zu machen und halt wirklich zu wachsen, ja. Und letzten Endes, so wie du es beschrieben hast, ja, sind wir da angeklopft. Ich bin ja aber auch eher so ein offener Mensch. Wir haben auch sehr, sehr gute Verbindung, auch menschlich zueinander dann gleich gefunden. Mhm. Und er fand es auch beeindruckend, dass ich eigentlich nicht aus der Branche kam, aber trotzdem Ahnung hatte von Spiritosen, was er sagt, was sehr wichtig auch irgendwo dann ist, dann letzten Endes.
Woher kommt das Wissen?
Aus dem Hobby, ja. Also ich trinke auch sehr gerne Wein, ja. Ich bin auch ein bisschen so groß geworden. Da gab es auch immer mal wieder verschiedene Weine am Tisch, an Weihnachten und Co. Ich habe mich immer sehr viel mit den Etiketten beschäftigt. Was ist da drin? Warum heißt die Rebsorte wie die? Und so hat sich das praktisch dann durchgezogen.
Quasi Hobby-Sommelier.
Ja, so Hobby-Sommelier, ja. Also wäre ich vielleicht jetzt nicht bei Violet, hätte ich vielleicht noch eine Sommelier-Ausbildung gemacht. Das interessiert mich tatsächlich immer mal wieder.
Mhm.
Und so ist es dann letzten Endes dann praktisch ja auch entstanden, ja. Auch dieser Bezug zu den Trauben und Co., ja.
Und dann habt ihr nur die Idee abgegeben und seid ja sehr analytisch rangegangen, wie du gerade erklärt hast.
Genau, ja.
Ihr habt quasi gewusst, wie soll es schmecken, was möchtet ihr haben und wusstet aber nicht, wie ihr da hinkommt genau und habt dann mit der Distillerie zusammen einfach Tests gemacht, probiert.
Verschiedene Tests gemacht, genau. Uns war halt wichtig, dass dieses Produkt halt auf natürlicher Basis besteht, weil die Vertriebsstrategie am Anfang war dann schon, dass man gesagt hat, wir möchten das Produkt eher in die Gastronomie bringen, anstatt in den Handel. Ja? Mhm. Und Gastronomen legen halt sehr viel Wert wirklich auf eine kurze Zutatenliste, wo wir halt sagen, es ist regional, es ist dann regional auch produziert zum Teil natürlich auch und es sollen auch Rohstoffe verarbeitet werden, die halt ja einfach von einer guten Qualität aus sind. Ja. Und somit hat man dann halt probiert und gemacht. Und die Farbe ist natürlich auch so ein USP bei uns. Ist auch nicht einfach herzustellen in diesem Farbspektrum, wo wir sind.
Jetzt genau. Hast du in den Schnellfragen ja aber gesagt, es war zuerst die Farbe da und dann
genau.
Der Name. Das ja. Heißt, ihr seid schon nicht jetzt mit dem Blick rangegangen, ihr wollt genau diese Farbe und irgendwas machen, was diese ja. Farbe bekommt.
Genau. Am Anfang war es halt so, wenn man sich das so vorstellt, wir sind ein Destillat, also wir erzeugen ja selber unseren Rohalkohol. Dann kommt ja da am Ende natürlich auch was raus, ja. Also es wird ja durchsichtig praktisch, dann setzen wir da natürlich dann auch natürlichen Farbstoff noch zu oder Süßkartoffelkonzentrat zum Beispiel. Und dann hat sich das halt durch die Trauben sehr schnell in diese violette Richtung bewegt. Ja. Und dann wussten wir jetzt auch nicht, wie soll die Brand überhaupt heißen. Und irgendwie sind wir dann so auf die Idee gekommen, Violet.
Ja, war auch dann der Gedanke mit Violet, weil es ja auch noch ein Name ist, ja, so ein Frauenname.
Es ist schon eher weiblicher ausgelegt, kann man sagen. Ja, durch die Farbe ist die Zielgruppe schon auch eher weiblich. Ja. Wobei es auch viele Männer gibt, tatsächlich, die Violet trinken. Man kann so im Schnitt sagen 60-40, ja, weil es ja doch auch ein bisschen herb drin ist.
Ja.
Und letzten Endes war es dann halt eine gute Kombination von der Farbe und dem Namen, es einfach auszusprechen, ist auch für den Internationalisierungsgedanke irgendwann mal natürlich auch sehr einfach zu vermarkten, ja. Und letzten Endes haben wir es auch geschafft, auch eine Trademark von diesem Namen aufzubauen, was auch uns in die Karten spielt letzten Endes, ja, was sehr hilfreich ist für die Brandkommunikation.
Was habt ihr alles schützen lassen?
Also Violet selber ist halt ist eine Wortmarke, ja, ist hier in Deutschland auf jeden Fall geschützt, auch als Merchandise und Co., ja, also ist durchgehend geschützt. Aber wir haben auch andere Dinge schützen lassen, wie zum Beispiel unsere Bewegung, ja, der Purple Spritz Club. Ja, da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf. Das ist ja so unser Kampagnen-Slogan, ja. Das hat einen sehr emotionalen Kern für uns auch und das ist einfach wichtig, dass das zu uns einfach gehört, ja.
Okay.
Genau.
Wir gehen nachher auch noch genauer drauf ein, auf das Geschmacksbild, auf wie sich es denn zusammensetzt, was alles drin ist. Ich würde noch mal einen Schritt aber zurück machen.
Ja.
Jetzt hast du erzählt, wie habt ihr angefangen, wie ging es los, wo kommst du denn her? Also was war eigentlich dein Ursprung? Du hast gemeint, du kamst jetzt nicht direkt eben aus der Gastro oder aus dem Bereich irgendwie Getränkehandel oder sonst was.
Ja. Ja, ich komme eigentlich aus der Automotive-Branche, so jetzt nicht direkt für einen Automobilhersteller, aber für einen Zulieferer.
Hier am
See? Genau, hier in der Bodensee Region, genau. Und ich bin dann praktisch, ja, im Vertrieb lag mir schon immer so ein bisschen, ja, aber ich bin eher technikbasierter, sagen wir es mal so, ja. Hab mit einer klassischen Ausbildung angefangen, mal ja, war dann auch mal im Ausland etwas länger. Bin viel rumgereist, also ich habe sehr, sehr viel gesehen, ja, im Job auch. Hatte immer gute Kollegen, gute Mentoren vor allem. Also ich hatte immer Leute, die mich sehr aufgebaut haben. Und letzten Endes, von der letzten Position, die ich dann hatte, war ich halt im Vertrieb tätig. Gerade im Großkundenbereich, im Key-Account-Management, wo natürlich auch im Vertrieb sehr hoher Druck lastet. Also Automotive-Kunden sind sehr komplexe Kunden. Da ist natürlich viel, wie rede ich mit einem Kunden, mit Zahlen, Kalkulationen und Co. Und das hat mich letzten Endes auch so geformt im Vertrieb, wie ich dann auch bei Violet letzten Endes auch auftrete.
Die Automotive-Branche ist jetzt schon seit ein paar Jahren auch mehr oder weniger in so einer kleinen Krise.
Ja.
Zumindest wird so auch überall immer diskutiert. War das auch so ein bisschen Anstoß, dass du gesagt hast, du willst jetzt was anderes machen?
Ich glaube, die Krise war es an für sich nicht. Ich hatte schon einen gesicherten Arbeitsplatz und vor allem in der Branche, wo wir auch tätig waren. Wir waren nicht nur in der Automotive tätig, sondern auch in der Medizin sehr stark oder auch in der Agrarwirtschaft und Co.
Mhm.
Also wir waren da schon sehr gut gesattelt eigentlich. Aber letzten Endes, warum wir oder ich mich dann dazu entschieden habe, das einfach auch Vollzeit zu machen, war einfach auch die Liebe zu der Brand oder zu dem Unternehmen, weil man kann einfach, wenn man von was überzeugt ist und wenn man wirklich alles darauf setzt, dann muss man dafür brennen und man muss diesen Schritt auch gehen. Weil ich kenne kaum einen Unternehmer, der sagt, ich bin jetzt hier irgendwo parallel unterwegs. Das ist eine Flamme, die in mir dann entfacht ist, wo ich gesagt habe, ich will das machen. Das ist mein Baby, ja, und ich mache das groß. Ja.
Okay, ab wann ging es dann wirklich, ab wann war der Moment, all in?
Also man kann sagen, so, wir haben gut ja ein Dreivierteljahr das nebenbei gemacht, ja, so ungefähr. Und irgendwann mal ist natürlich auch wachstumsgeschuldet, man wird größer, man kann auch keine Termine so richtig wahrnehmen, ja. Sondern man kann sich das so vorstellen, ich bin abends nach Hause gekommen und habe dann noch in der Garage meine Pakete gepackt. Und irgendwann muss man natürlich auch für das Unternehmen mehr da sein. Man muss Logistik outsourcen, man muss größer denken. Ja, da waren wir dann teilweise schon auch bei Rewe oder Edeka, ja, wo es dann auch schon um konkrete Gespräche stattgefunden haben. Und dann haben wir einfach auch gesagt, also man muss jetzt schon diesen Vollzeitweg gehen.
Ja.
Und es gab tatsächlich einen Moment, da musste ich selber schmunzeln, und zwar, wir wohnen in einem Fünfparteienhaus, und bei uns kommt es ganz klassisch, Türe auf, dann ist der Hausgang da, und da haben wir dann praktisch immer unsere Pakete abgestellt, weil DPD hat die dann immer abgeholt. Und irgendwann bin ich auch nach Hause gekommen, und dann standen da wirklich so 40 Pakete in dem Haus. Das sah aus wie ein Versandhaus. Und da musste ich wirklich lachen und habe einfach gesagt, okay, wir sind doch nicht mehr so klein. Wir können größer werden, aber wir müssen jetzt die PS auf die Straße bekommen. Mhm. Das war auch so ein kleiner Schlüsselmoment, wo mir so geblieben ist. Ja,
typischer Startup-Vibe.
Genau, ja. Das ist wirklich so, ja.
Wie läuft es denn jetzt aktuell? Du hast gemeint, ihr habt ursprünglich eigentlich angefangen, mit Ziel in die Gastro zu kommen. Jetzt aber auch im Handel. Rewe hast du gerade schon angesprochen, ja. Edeka. Wo gibt's euch überall?
Also primär sind wir sehr stark im Südwesten hier. Ja, das ist so das ist die stärkste Region, wobei auch Bayern auch gut anzieht und Co. Violet bekommt man schon auch national, ja, aber das ist dann immer natürlich vom Bundesland zu Bundesland vereinzelt. Wir haben dann schon immer mal einen Händler oder einen Edeka-Inhaber oder die Rewe mal, ja. Aber ich sag mal, primär ist schon hier der Fokus gerade, ja. Auch zu der Gastro ist nach wie vor für uns der höchste Stellenwert. Also Gastronomie ist für uns wirklich, wo wir auch viel rausgehen, wo wir auch beraten, wo wir immer vor Ort sind, wo wir neue Konzepte mit den Gastronomen auch gemeinsam entwickeln. Diesen Austausch ist uns sehr, sehr wichtig. Ja. Nichtsdestotrotz Handel natürlich auch ein Markt, der für den Endkonsument natürlich sehr wichtig ist. Weil natürlich trinkt es jetzt, sag ich mal, der Gast in der Gastronomie und sagt, hey, das ist ein tolles Produkt, ich würde es mir gern kaufen.
Ja.
Also müssen wir natürlich auch gewährleisten, gerade in größeren Städten, dass natürlich Violet da, wo auch eine gute Gastronomieumfeld ist, auch dort verfügbar ist dann im Handel. Ja.
Und wie kommst du dahin?
Also ganz klassisch Kaltakquise, ja. Man nennt es ja so schön Türklinken putzen, ja. Das ist auch wirklich so, es ist ein hartes Umfeld. Man kann sich das vorstellen, man läuft in eine Gastronomie rein, da waren dann am Tag schon 8 andere Vertreter von Brands da. Ich mach's gerne, ich rufe wirklich lieber erstmal an, dass man mich erstmal kennenlernt. Kurz bin ich so der Fan, wo einfach eine wahllos eine E-Mail schickt.
Ja.
Manchmal kommt man nicht drum herum, dann ist es so, bei der Edeka und Rewe das Gleiche. In den Markt reinlaufen, den Zuständigen der Spiritosen finden. Vielleicht gut Glück kennt er einen schon, ja, vielleicht auch nicht. Dann natürlich überzeugen, Muster da lassen. Also es kennen die ganzen Außendienstler auch von großen Brands. Es ist ein harter Job, man ist sehr viel unterwegs, aber man lernt auch viel dazu. Ja.
Und das ist im Prinzip das, was du ja auch gelernt hast.
Genau, in einem gewissen Maßen schon, ja. Klar, bei der Automotive, da geht es manchmal um höhere Beträge dann letzten Endes, bei einer Kaltakquise auch, ja, da zieht sich das auch länger. Aber im Endeffekt, egal was man verkauft, es ist immer am Anfang, man kennt sich noch nicht. Man muss erstmal so ein bisschen so einen Vibe miteinander aufbauen und dann natürlich muss derjenige auch überzeugt sein. Von dir selber natürlich auch, von dem Unternehmen, aber auch vom Produkt letzten Endes.
Ihr seid auch stark auf Social Media natürlich und du hast gerade schon gemeint, Purple Spritz Club.
Ja, genau. Wir haben ja den Aperitif geschaffen, um Menschen zusammenzubringen. Ja. Also es ist ja nicht nur so, dass wir gesagt haben, wir möchten jetzt der Nächste sein, der hier im Regal steht, sondern es war ja auch für eine Community gedacht, um mehr Vielfalt auf eine Karte zu bringen. Und deswegen ist für uns halt dieser emotionale Kern sehr, sehr wichtig zu sagen, erstens mal Menschen zueinander zu führen, ja, über besondere Abende, Momente, so wie du es am Anfang ja beschrieben hast, ein bisschen kann man sagen, ja. Und natürlich auch, um diesen Moment besonders zu machen. Und der Purple Spritz Club ist einfach das große Ganze, wo man ein Teil von einer Familie ist. Also ich nehme auch gerne mal meine Community mit und zeige mal, wenn ich in den Edeka gehe, wenn ich irgendwo hinreise. Ja, das ist mir für mich wichtig, dass die Menschen da draußen verstehen, was tun wir überhaupt am Ende vom Tag. Ich möchte jetzt nicht die Türen verschließen und sagen, wir fertigen das ab und bitte kauft es, sondern kommt gerne mit auf diese Reise. Ja.
Was, wenn ich jetzt in diesen Purple Spritz Club eintrete?
Mhm.
Also kriege ich dann einen Mitgliedsausweis oder was steckt da dahinter?
Ja, schön wäre es, eine gute Idee vielleicht, mal einen anzufertigen, ja. Nein, es gibt also in diesem Rahmen ist natürlich so, wir arbeiten natürlich auch mit Newslettern und Co. Wenn du im Purple Spritz Club drin bist, kriegst du natürlich auch viel mehr Insights natürlich von dem Unternehmen zu sehen. Du kriegst speziellere Angebote. Wir haben einen eigenen The Purple Spritz Club Community in Instagram, wo auch exklusive Inhalte verlost werden. Also wir verlosen auch Merchandise-Artikel, die man nicht kaufen kann.
Okay.
Und die nur die Purple Spritz Club Member bekommen.
Wo soll es denn hingehen? Was sind die Pläne, die Ziele? Wo möchtet ihr in den nächsten 2-3 Jahren sein mit Violet?
Also in erster Linie möchten wir natürlich Violet mehr zugänglicher machen für die Menschen, einfach auch primär im Dachraum. Ja. Dass man jetzt auch sagt, wenn jetzt einer mal wirklich in Köln in einem Edeka reinläuft, dass er einfach auch dort verfügbar ist. Ja, wir kriegen wirklich oft hunderte Nachrichten, wo die Leute schreiben, bitte dahin und hier. Und es ist natürlich am Anfang sehr schwer abzubilden, weil ich rufe natürlich dann die Edekas an und Co., aber da rufen natürlich auch andere oft an. Ja. Also in erster Linie würde ich sagen, erstmal nationaler Ausbau, ja. Aber dass man auch schaut mit Bewusstsein, wo macht es Sinn zu wachsen, in welcher Stadt ist überhaupt so ein bisschen so Aperitivo-Niveau, wo es gerade anzieht, ja. Wo macht es eigentlich auch Sinn, als jetzt nicht wahllos in jedes Bundesland einfach mal reinlaufen, sondern wirklich auch mit Kopf dahinter. Ja. Und das halt so bis in 2-3 Jahren, dass wir halt in diesem Premium-Segment, sage ich mal, wo wir uns bewegen, oder in diesem Aperitiv-Segment, dass wir halt auch eine bekannte Marke einfach sind, ja. Dass wenn einer das sieht und sagt, ja, das ist Violet, das kenne ich, habe ich schon mal getrunken. Also das ist so die Mission dahinter, die Marke und das Produkt bekannt zu machen. Ja.
Internationalisierung hast du vorhin auch kurz angesprochen.
Ja, das ist natürlich immer der Wunsch auch von allen Firmen. Ja, das ist ein langer Weg. Ja, also ich sage auch immer mal, wenn man überhaupt mal nach Europa irgendwo hinliefert, ist es schon Hut ab. Ja, weil viele ja immer gleich sagen, du, ich möchte gleich mal hier nach Frankreich oder nach Spanien. Aber Deutschland ist schon ein Riesenmarkt, muss man sagen, auch von Aperitivo-Konzepten. Die Deutschen sind auch sehr bewusst, was das angeht mit diesem ganzen Dolce Vita und Co. Also wir Deutschen zelebrieren das gerne, die Aperitivos. Deswegen ist primär jetzt erstmal hier. Österreich arbeiten wir auch gerade stark daran, das nochmal mehr zugänglicher zu machen.
Ja.
Deswegen auch praktisch die Partnerschaft, ja auch mit Ischgl zusammen zum Beispiel. Und wenn wir dann mal wirklich hier verfügbar sind im deutschen Raum und sagen, das ist auf einem gewissen Niveau, wo das passt, dann können wir natürlich mal drüber reden, Europa etc. geht es mal weiter, um das auszubauen.
Ja. Wahrscheinlich ja auch produktionsmäßig muss man sicherlich schauen, oder? Wie weit kannst du dir überhaupt durch?
Genau, ja. Das ist natürlich auch ein Faktor immer, ja, der ist natürlich irgendwo dann auch limitiert. Oftmals ist gar nicht an den Rohstoffen und Co. Wir hatten auch schon die Fälle, dass zum Beispiel Glasflaschen ausgegangen sind. Ja. Also es muss ein Gesamtkonzept sein. Ja. Da fängt es von der Kartonage an bis zur Kapsel, ja, und die Trauben, alles, was man halt verarbeitet, ja.
Und aber ihr hättet noch Potenzial jetzt,
ja, also natürlich.
Es wird schon noch mehr.
Genau, wir haben Potenzial natürlich nach oben. Klar, wenn ich jetzt anrufe bei unserer Destillerie und sage, ich brauche jetzt 500.000 Flaschen gleich, dann sagt er auch, da muss ich dann schon mal kurz warten. Also man plant ja natürlich auch, man macht Forecasts und plant einfach mal durch.
Ja.
Aber aktuell haben wir schon noch Kapazitäten deutlich nach oben, ja.
Wie viele Flaschen gehen denn dieses Jahr noch so aus oder diesen Sommer? Oder hast du irgendeinen Wert, dass man so sich vorstellen kann, wie viel produziert ihr denn aktuell?
Ja, also man kann schon so einen kleinen Insight geben. Also auch wir haben angefangen mal so mit 4.000 Flaschen. Ja, das ist dann so, sage ich mal, ist ein bisschen mehr wie Hobbybereich, ja. So aktuell, ich sag mal, in den nächsten 1,5 Jahren, da gehen wir dann schon so auf die 70.000 bis 80.000 Flaschen dann hin. Also wir wachsen da schon kontinuierlich. Man muss aber auch sagen, wir führen ja auch 2 Linien. Also wir haben ja auch noch den alkoholfreien. Der Markt wächst kontinuierlich auch an, ja. Also das spüren wir auch.
Also jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, was denn die Zutaten sind und auch, dass die Liste nicht so lang ist, weil es in der Gastro ja auch gewünscht ist.
Genau.
Wie sieht denn die Liste aus? Was steckt denn alles jetzt genau drin?
Also es gibt eigentlich 3 Hauptzutaten, ja, die für uns den Fokus spielen. Das sind unsere Trauben. Ja. Das ist eine Pinot Noir Traube. Mhm. Das gehört zur Burgunderfamilie. Ist auch eine sehr zugängliche Traube, sag ich mal, hier auch im deutschen Markt.
Ja. Wächst aber auch hier. Also ihr habt die jetzt nicht aus Frankreich oder
genau, so? Genau. Kommt praktisch aus Rheinland-Pfalz. Ja. Mhm. Das ist schon ein Anbaugebiet, 6 Hektar, wo die angebaut wird. Dann haben wir sizilianische Grapefruit drin. Da fragen mich immer viele, warum eigentlich sizilianisch? Ja. Es hat einfach den Grund, die Sizilianer oder die Grapefruits, die da wachsen, sind ein Ticken größer als die aus Spanien zum Beispiel. Ich sage immer, die sehen so ein bisschen aus wie kleine Pomelos. Ja. Kann man sehr, sehr gut verarbeiten, auch als Destillat. Und dann haben wir noch Rhabarber drin. Das ist dann so für diesen smoothen Finish, ja, okay, kann man sagen.
Mag aber auch nicht jeder, ne? Rhabarber, also pur zumindest.
Ja, genau. Rhabarber ist aber sehr vielfältig. Man kann viel mit ihm machen. Also man kann ihn klar so jetzt verarbeiten zum Essen, man kann ihn aber auch hoch erhitzen, man kann ihn destillieren, man kann ihn aromatisieren, man kann sehr, sehr, also sehr tolles Geschmacksprofil letztendlich. Ja. Ja. Dann haben wir natürlich noch ein paar Auszüge drin von Gewürzen und Co. Ja, das ist ein bisschen so geheim auch, sage ich einfach mal. Ja, das macht einfach noch so ein bisschen ein Finish bei uns. Genau, und das ist eigentlich im Endeffekt die Zutatenliste. Also natürliche Destillate, ja, ist für uns wichtig. Wir erzeugen es ja selber, wie ich ja schon gesagt habe. Und somit haben wir auch ein individuelles Geschmacksprofil am Ende vom Tag.
Ja. Okay. Ja. Und wenn du es gerade schon gesagt hast, so auch geheim, wie groß ist denn die Gefahr, dass da einfach mal einer sagt von den großen Playern im Markt, oh, habe ich gesehen, machen wir jetzt auch.
Ja. Ja, das ist tatsächlich auch eine oft gestellte Frage. Das ist natürlich möglich, ja. Also wenn jetzt ein Großkonzern kommt und sagt, ja, du, ich mag jetzt hier ein lila Aperitif und dann mache ich den auch, ja. Dann ist es so, da können wir nichts dagegen tun. Ja, das ist nun mal so. Man sieht es ja auch wie bei Coca-Cola zum Beispiel, ja. Ist ja auch die Brand stark, aber es gibt hunderte Colas an für sich. Letzten Endes haben wir aber ja unsere eigene Handschrift, die wir verfolgen, unsere eigene Brand, unseren eigenen Charakter und vor allem auch ein individualisiertes Geschmacksprofil. Also es reicht nicht aus zu sagen, nur weil das Produkt lila ist, schmeckt es auch so wie Violet. Ja, das ist dann nochmal emotional und der Kern ist einfach anders. Aber ja, theoretisch wäre das möglich, wobei ich aber auch sagen muss, die Brands sind da nicht so, oder die Konzerne sind nicht so aufgelegt, einfach jemanden zu kopieren, sondern die sind eher darauf versiert zu sagen, wir beobachten und dann irgendwann schauen wir uns die Firma genauer an einfach. Ja.
Heißt aber, irgendwann könnte es auch sein, dann klopft halt einer an die Tür und sagt, hey Leute, wir hier großer Konzern, Getränkeproduzent, im Aperitifsegment würden wir gerne nochmal einen dazu holen und dann kommt ein Angebot rein.
Ist möglich natürlich, ja. Man sieht es ja auch aus der Foodbranche generell, ja. Also Food-Startups sind ja auch so ein bisschen prädestiniert, sie gern mal auch gekauft werden, ja. Da muss man halt dann immer auch überlegen, lohnt sich der Exit in diesem gewissen Punkt oder halt nicht, ja, weil normalerweise ist man dann auch schon gut aufgestellt in einem Normalfall, man exportiert wahrscheinlich auch schon oder ist mal mehr als 10-12 Ländern auch schon mal vertreten.
Ja.
Und irgendwann kann man auch aus eigener Hand gar nicht mehr so viel wachsen, wie wenn das dann ein großes Unternehmen dann vorantreibt, weil einfach mehr Personal, die Türen sind mehr geöffnet bei Listungen natürlich etc. Aber zum jetzigen Zeitpunkt steht es jetzt für uns noch nicht zur Debatte praktisch und ja, wir wachsen da.
Wie viel seid ihr denn?
Also bislang gibt es Bianca und mich, ja.
Okay.
Und ansonsten haben wir auch viel outgesourced, ja. Wir haben natürlich eine Produktion. Wir haben auch Markenbotschafter, mit denen wir arbeiten natürlich, die einfach unsere ja, längeren Hebel im Vertrieb sind, die dann auch wirklich auch in Restaurants, Hotellerie und Co. einfach gehen. Sonst großer Fokus Getränkefachgroßhandel, also abgekürzt GfGH. Haben wir einen sehr großen Fokus auf diese Kundengruppe, weil die natürlich auch Außendienstler haben. Da bieten wir dann auch zum Beispiel Schulungen und Co. an, um einfach da auch flexibel aufgestellt zu sein.
Ja, okay. Und die übernehmen für euch quasi einen Teil des Vertriebs.
Ne? Ja, genau, genau. Ja. Das ist für uns wichtig auch, ja.
Bisschen Klartext. Hand aufs Herz.
Jetzt haben wir so viel drüber gesprochen.
Ja.
Was es ist, was drin ist, was es für ein Gefühl vermitteln soll. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal statt bisschen Klartext Hand aufs Herz, machen wir Hand ans Glas probieren einfach mal.
Ja.
Ich tatsächlich habe noch kein einziges Mal jetzt Violet probiert.
Das ist sehr spannend dann, ja, wie die Geschmäcker bei dir dann so sich ein bisschen bilden.
Okay. Pur kann man das auch trinken, oder?
Ja, könnte man schon auch, ja. Ist schon dafür ausgelegt als Aperitivo, aber es spricht nichts dagegen, genau. Genau, so.
Zumindest das, wenn man so einen kleinen Schluck von beiden und dann auch mal so einen kleinen Test zu haben, einfach wie der Unterschied ist zwischen dem alkoholhaltigen und dem alkoholfreien.
Ja, kannst du auch noch einen Eiswürfel rein. Das ist dann ja tatsächlich so wie on the rocks, ja. Kann man sagen, klassisch. Genau. Jawohl.
Weißt du noch, welcher war?
Tatsächlich nicht, aber mal schauen, ob du es erritsch.
Oh, das ist jetzt ein guter Taste-Test.
Okay.
Mhm. Ich merke auf jeden Fall ein bisschen herb, ein bisschen bitter.
Ja.
Wie du schon sagst, ist natürlich eher für den Mix gedacht, ne?
Genau, ja. Also dadurch, dass es ein Destillat ist, kann man es natürlich schon auch pur verzehren, ja.
Ich glaube, der in meiner rechten Hand ist, glaube ich, der alkoholfreie gewesen.
Ja.
Ein bisschen merke ich es, aber kommt schon sehr nah ran.
Ja, ist schon sehr nah, ja. Tatsächlich.
Also coole Alternative auf jeden Fall.
Man schmeckt ja dann schon auch hervor den Alkoholgehalt. Ja, man spürt es ja schon ein bisschen, aber vom Geschmacksprofil sagt jemand, ist schon 90% eigentlich identisch.
Und das ist ja schon immer ein großes Thema auch, ne?
Ja, definitiv.
Also wie kriegt man das hin? Und wie du schon sagst, die Alkoholfreien werden immer mehr gefragt, habe ich auch das Gefühl.
Was ich dir auf jeden Fall anbieten kann, ich habe dir hier mal so ein schönes Booklet mitgebracht. Ja. Den Spritz praktisch, das ist eine Variante mit Prosecco. Den Tonic, der ist so ein bisschen herber, ist auch so ein bisschen mein Favorite im Sommer. Ja. Und den Wildberry ist ein bisschen süßer. Und dann gibt es natürlich noch den Violet Sour. Geshaked, auch wirklich, wirklich eine super Alternative. Also darfst du gerne mal was raussuchen.
Da starten wir vielleicht direkt mal mit dem Sprit.
Also, Eiswürfel, ja. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Wir beginnen immer in einem Spritz erstmal mit dem Destillat. Wir empfehlen da 5 bis 6 cl. Entweder hat man hier so einen genannten Jigger zu Hause, ja, wo man das dann hier so reinfüllen kann. Ein Cup sind ungefähr 5 cl. Danach schenken wir dann den Prosecco ein. Wir empfehlen immer einen klaren, leichten Prosecco. Vino Frizzante eignet sich zum Beispiel sehr gut. Das sind einfach Proseccos, die sind für Spritze gemacht. Dann sagt man danach da ungefähr 3 Teile Prosecco rein. Ja. So, das ist nach Auge ein bisschen, ja. Und dann könnte man noch einen Schuss Soda hinzufügen. Das ist einfach ein bisschen, so. Und dann natürlich das Auge trinkt auch mit in dem Fall. Ja, haben wir hier noch eine getrocknete Grapefruit. Und das ist eigentlich alles, ja. Das ist jetzt der Violet Spritz. Also, ich würde ihn beschreiben, fruchtig herb. Du darfst einfach mal gerne testen, ja.
Violet Spritz, ich rieche erstmal.
Mhm.
Ich bin jetzt tatsächlich kein Rhabarber-Fan, aber...
Bin ich mal gespannt, ja. Gut, wir haben jetzt natürlich das Minimal.
Eben, ja. Genau. Von daher... Ja, Aperol-Spritz kenne ich natürlich.
Ja.
Ist auf jeden Fall anders. Ein bisschen herb, ein bisschen bitter. Okay. Das ist natürlich jetzt so wahrscheinlich der meistverkaufte, oder?
Ja. Das ist schon so der Renner. Ja.
Also, schmeckt sehr gut auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal sagen. Und auch doch trotzdem, das finde ich dann auch immer sehr interessant, ist es ja irgendwie vielfältig. Ne? Also du kannst natürlich verschiedene Geschmäcker ja auch treffen, genau, indem du einfach unterschiedliche Zusammensetzungen dann an Drinks herstellst.
Ja. Jetzt haben wir eigentlich so diese 3 Signatures ja auf dem Tisch. Bei mir steht ja der Wildberry.
Ja.
Du kannst auch gerne mal probieren, wenn du möchtest. Genau. Das ist dann wirklich das Pendant zum Süßen jetzt. Ja. Ne?
Der riecht schon ganz anders.
Die Beeren unterstützen das halt nochmal deutlicher.
Ja. Ja. Okay, das ist was ganz anderes. Ja.
Was ganz anderes, genau. Aber es gibt einfach auch Leute, die sagen, ich möchte es einfach süßer. Ja.
Ja.
Und sieht ja trotzdem schön aus.
Sehr cool. Dass auch quasi so klassische Cocktails wieder so ein Sour möglich sind.
Ja.
Wird das viel in so Bars auch schon angenommen?
Der Sour enorm. Also wird behaupten, 40% der Gastronomen, wenn sie natürlich die Auslegung haben, Bartender, muss ja schon ein bisschen Equipment natürlich haben, machen die einen Sour, weil es halt auch wieder farblich ein Highlight einfach ist. Aber es gibt auch für die Gastronomen zum Beispiel machen wir einmal im Monat einen Drink of the Month, nennt man das. Der kommt teilweise aus der Community, teilweise von anderen Bartendern. Da war schon alles dabei. Also von Purple Negronis bis Basil Smash in einer lila Version praktisch.
Okay,
ja.
Cool.
Flowerspritz, da war noch Holunderblütensirup drin. Also ich finde es halt schön, weil jeder Bartender hat natürlich auch seine eigene Handschrift und macht dann daraus was Besonderes.
Das heißt, ihr gebt dem quasi nochmal ein Werkzeug mehr mit an die Hand, kreativ damit umzugehen.
Korrekt, ja, genau. Ja.
Sehr schön.
Cheers.
Ich hoffe, ich komme heute noch durch den Tag. Wir haben nämlich 11.57 Uhr gerade.
Ja.
Und ich habe noch ein paar Termine, aber das kriege ich hin.
Meine lustige Termine.
Auch vielleicht bleibe ich eher beim Alkoholfrei jetzt nochmal.
Also genau, hier bräuchte man dann einen Shaker in dem Fall. Ja, ich mache das immer so, ich mache erstmal Eiswürfel rein. Ja. Soll ich ihn dir alkoholfrei machen dann?
Gerne.
Weil du ja dann doch noch einige Termine hast. Aber das ist ja das Schöne daran, man verzichtet ja nicht auf den Genuss letzten Endes. Ja. Dann haben wir hier noch Zuckersirup. Sauer ist ja eher so, vom Namen denken ja immer gleich alle, der ist ja mega sauer, aber der ist eigentlich so süß-säuerlich, ja. Also die Zitrone macht es dann ja schon noch mal ein bisschen sauer, aber ist an für sich ein sehr zugänglicher Drink, ja. So, dann hat man mal jetzt mal alles rein. Normalerweise macht man jetzt noch ein Eiklar rein, ja, oder eine vegane Alternative, das haben wir jetzt gerade nicht da, aber Schwarm. Durchgeschakt, schön kühl.
Hast du das gelernt?
Nee, tatsächlich nicht. Also daheim erprobt, ja, mit Freunden, kann man sagen. Ja. Genau, jetzt tut man den Drink, nennt man das Abseihen, ja.
Also ist das direkt hier am Mikro mache.
Machen wir das mal hier und dann könnte man den hier schön hier raus. Aber dass du mal so eine kleine Indikation hast, ja. Man sieht ja, es schäumt ja sogar jetzt hier auch ein Ticken, ja. Genau.
Ja, mega.
gern.
Probieren wir den doch auch gleich ein.
Gerne.
Hat auch Vorteile, wenn man so Leute einlädt, ja, hier, die ja, in dem Business ja drin sind. Okay, ein Violet Sauer.
Jawohl.
Alkoholfrei.
Alkoholfrei, ja.
Ja, oh ja. Ich bin Violet Sauer.
Ja,
definitiv.
Super, oder? Ja.
Das ist mein Drink.
Ja.
Sehr schön. Das jetzt, wie du gesagt hast, im richtigen Ambiente, ja, mit den richtigen Leuten drumherum.
Mega schöner Drink, ja.
Vorm Essen,
ja,
ganz toll.
Ja. Mhm.
Absolut. So. Und ich mag den, diese Mischung aus diesem Herben und dem Sauren natürlich,
ja,
dann noch zusätzlich.
Ja.
Die ist echt stark.
Bisschen kreativ. Andi's Gratis-Pit.
Wir hatten es von dem Gefühl, von dem, es gehört eigentlich, ja, also wir sitzen jetzt auch hier innen, ne, haben das Getränk. Da kann man sich zwar schon vorstellen,
ja,
wie das vielleicht sein mag, wenn man das irgendwo in einer schönen Location mit Leuten irgendwie trinkt. Aber das Gefühl ist natürlich nochmal ein bisschen anderes, wenn du wirklich dort bist und das erlebst. Ne? Jetzt geht er ja viel auch auf Messen, versucht in den Handel zu kommen, versucht die Leute davon zu überzeugen, dass das was ist, was man kaufen sollte, was eine tolle Alternative ist, ein neuer Aperitif mit einem speziellen Geschmacksbild. Dort sitzt ihr wahrscheinlich ja auch immer in irgendwelchen Messehallen. Dort sind dann, keine Ahnung, ganz viele Anbieter. Die Idee war jetzt zu sagen, ihr bringt dieses Feeling, dieses Bodensee-Feeling, das man hat, wenn man dieses Getränk zu sich nehmen sollte, das bringt ihr dorthin. Mhm. Und zwar mit einer Violet VR Experience. Virtual Reality heißt, man stellt Stühle auf, Liegestühle von mir aus, die Leute setzen sich eine VR-Brille auf und sind plötzlich direkt mit Seeblick am Bodenseeufer, während die Sonne untergeht, heißt lila Wolken, tolles Feeling, vielleicht noch ein bisschen Sound, Kulisse, vielleicht so ein leichter Hauch von Wind, der einem durchs Haar geweht wird und ihr drückt denen diese Drinks in die Hand. Dann würde ich behaupten, können die gar nicht mehr anders als Fans und begeisterte Anhänger von Violet zu werden.
Mit der VR-Brille, ich habe es mir gerade, wo du es erzählt hast, musste ich mir so kurz selber mal vorstellen. Man kennt es ja auch so, wenn man ja auf mal Messen ist, wo man zum Beispiel Möbel anschaut, wie passen die dann da rein, kann man das ja auch machen. Eigentlich gar nicht schlecht, ja. Nur die Brille müsste halt irgendwie noch sowas haben, wo ein bisschen Geräusch oder Kulisse hat.
Ja.
Wie du gesagt hast, vielleicht noch so ein Windstoß.
Ein Setting.
So ein Setting, genau.
Ja.
Dann wäre es geil, ja.
Oder es müsste Augmented Reality sein, sodass man quasi eher Leinwand macht und dann den Bodensee nur mit eingeblendet bekommt, damit man dieses Gefühl ist,
gut,
der Regionalität.
Wir haben ja sogar auch Liegestühle und Co. Also wir könnten ja so wirklich einen Beach-Vibe aufbauen, wenn man dann denkt, kurz Urlaub. Ja.
Nicht schlecht. Und wenn ihr dann noch, vielleicht sogar, wenn es Augmented oder Virtual Reality ist, könntet ihr sogar noch einen 3D-Avatar, die Violet, mit einbinden, die quasi, die könntet ihr auch auf die Flaschen hinten drauf oder über einen QR-Code oder wenn man die Flasche scannt, erscheint plötzlich Violet, erklärt einem die Zusammensetzung oder erklärt einem, wie man den Drink zubereiten sollte und begleitet euch da so ein bisschen durch. Einziges Manko ist, muss ich selber zugeben, es natürlich will man es nachher selbst erleben. Das heißt, es wäre immer nur eine Art Anfüttern und neugierig machen auf das, was man erleben kann. Das
stimmt, ja. Aber trotzdem ist man ja so in der Zwischenschwebe bis dahin, wo man denkt, das könnte sich schon richtig anfühlen.
Ja.
Ja, ne, stark.
Gut.
So sagen. Sehr gut.
Das war der Pitch. Wenn ihr da nochmal zu sprechen wollt irgendwann, meldet euch gerne.
Sehr gerne, ja.
Ansonsten wären wir jetzt durch mit dem Podcast. Das hat mich mega gefreut. Nicht nur, weil ich natürlich hier mit wahnsinnig tollen Drinks verköstigt wurde, sondern auch, weil es mega interessant war zu hören, wo ihr herkommt, was ihr macht, wie gerade der Status bei euch ist. Weil ich tatsächlich euch schon, bevor wir auch jetzt Kontakt hatten, immer wieder mal irgendwo gesehen hatte.
Ja.
Ich sag vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. War mega schön, ja. Und ich fand es auch sehr charmant, dass man es einfach auch direkt probieren konnte, ja. Also vielen lieben Dank für die Einladung und hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja.
Das war's für heute bei Bisschen Bodensee-Business. Wenn du jetzt richtig durstig geworden bist, findest du den Link zum Online-Shop von Violet in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier gerne den Podcast und sei auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei.
Bisschen Bodensee-Business. Auf dem Boden stehen, ist es, als ob wir nur nach oben sehen, bis es nichts mehr gibt, was wir nicht wissen. Wir blicken auf ein bisschen Bodensee-Business. Bisschen Bodensee.
ich im Bodensee-Business.
Netzwerkpartner dieses Podcasts sind die vier Länderregion Bodensee und typisch Bodenseekreis. Produziert wird der Podcast von Typix Multimedia. Bisschen Bodensee.